ARD.
Ihr hört den Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer von SR1 und HR3. Uns bekommt ihr in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Hier ist der Sonntagstalk von SR1 und HR3. Ich bin Bärbel Schäfer und bin im Gespräch heute mit dem Mann, der nicht nur das weltbeste Rührei machen kann, habe ich mir sagen lassen, sondern auf der ganzen Welt Bühnen rockt. Thomas Anders, guten Morgen.
Der Rührei-Champion.
Der Rührei-Mann. Du wirst für so vieles ausgezeichnet, aber dafür noch nicht. Für deine Kochkenntnisse. Wir müssen heute auch übers Kochen, glaube ich, reden.
Können wir gerne machen, aber also mit dem Rührei, das hängt mir jetzt nach. Ich weiß gar nicht, was daran so gut ist.
Dabei kannst du andere Sachen viel, viel besser als Rührei wahrscheinlich. Aber wenn man
Ich bitte darum.
Was ist dein Favorite am Herd?
Was ich gerne koche, mein Favorite, überhaupt kochen finde ich toll. Also das hängt damit zusammen, wie ich gerade lustig bin. Ich bin jemand, der auf jeden Fall alles so gut vorbereitet. Ja.
Du bist so ein Organisierter.
Ja, mise en place Typ. Und die Vorbereitung ist beim Kochen alles. Aber ich koche grundsätzlich so gerne in die asiatische Richtung.
Wow, das klingt ja irgendwie, aber fürs Frühstück bleibst du da klassisch jetzt Sonntagmorgen bei Brötchen und Marmelade oder?
Meine Frau isst gerne Rührei und sie
sagt was. Ich sag's doch, Thomas, ja. Da sind wir doch wieder beim Rührei.
Ja, ich weiß, das hast du doch garantiert von ihr. Weil und ich verstehe das gar nicht, ich habe ihr schon 100-mal erklärt, wie man dieses Rührei macht und sie sagt immer, bei mir schmeckt's besser. Und ich verstehe es nicht. Wahrscheinlich ist die Liebe.
Ah, das ist natürlich der Trick. Das ist so, als wenn Michelle, mein Mann, sagt, bei dir sieht es immer besser aus, wenn du den Geschirrspüler einräumst. Da liegt das alles ordentlicher drin. Da habe ich gesagt, es ist mir egal, wie es aussieht, wenn du es machst. Wenn man auf deine verkauften weltweiten Tonträger guckt, bin ich schon über die 100-Marke. 100 Millionen, 125 Millionen. Bist du Deutschlands größter Popstar?
Das sollen andere bewerten, das würde ich nie von mir behaupten.
Ach, komm.
Aber ich glaube, dass es gibt ein paar, die das auch geschafft haben oder denen halt eben so weit verbreitet sind. Also ich würde definitiv auch die Scorpions dazu zählen. Mhm. Die sind auch ziemlich viel in vielen Ländern der Welt unterwegs gewesen. Ich glaube, das ist auch Rammstein, die gehören auch dazu.
Ja.
Dann wird es, glaube ich, ein bisschen dünner.
Schon mal drei große Namen, dann könnte man vielleicht noch mal auf die DJs mit ihren Sets dann tatsächlich gucken. Aber
korrekt.
Von
Robin Schulz und so.
Ja, ganz genau. Aber man muss natürlich schon sagen, wenn man eine Karriere anfängt, denkt man wahrscheinlich eher erstmal an so eine Karriere, die Clubs in der eigenen Gegend, da wo man mit dem Moped noch hin kann oder mit dem ersten eigenen Auto und plötzlich wird es dann immer größer. Also eine internationale Karriere ist ja nicht das, wovon man gleich ausgeht.
Als ich noch zur Schule ging und von einer Karriere träumte, war für mich die Messlatte auf der Höhe vielleicht einmal in meinem Leben in den Charts und vielleicht, wenn ich viel Glück habe, eine goldene Schallplatte, dann hätte ich wirklich das alles erreicht, was ich damals so mit 16, 17...
Du wärst mit stolzer Brust durch Koblenz weiterhin gefahren.
Ja, aber das wusste man ja nicht, was kommt. Also ich wusste ja niemand.
Nee, das ist eigentlich irgendwie das Schöne, ne? So an Anfängen und an Neuanfängen, dass du nie weißt, wie die Blume, wie sich das so öffnet und wie groß das wird. Irgendwie hast du auf jeden Fall gut gedüngt und alles richtig gemacht.
Ja, die richtigen Songs, die Menschen mochten es, sie mögen es heute noch. Ja, es ist alles, in der Beziehung ist alles richtig gemacht.
Und deine Liebe zur Musik, ist die noch vergleichbar mit den Anfängen, mit dieses erste Mal alles in den Kofferraum packen, die erste Bühne, alles selber machen müssen und aber dann dieser Moment auf der Bühne zu stehen, egal wie viel dann auf der anderen Seite im kleinen oder in der großen, kleinen Club oder in der großen Arena sind, ist das Gefühl identisch geblieben?
Es hat sich verändert insoweit. Und wir kennen ja alle den Spruch, in jedem Anfang liegt ein Zauberende. Und das ist natürlich eine ganz andere Geschichte, als ich gehe jetzt nicht mehr mit unglaublich einer Erwartung jetzt raus auf die Bühne, sondern ich gehe mit wahnsinnig viel Spaß raus auf die Bühne. Ich hatte auch jahrelang mit Lampenfieber zu tun, das habe ich heute alles überhaupt nicht mehr, sondern es ist für mich eine wahnsinnig große Freude, vor Publikum aufzutreten und was natürlich eine Rolle spielt, die Erfahrung. Das ist
Erfahrung gibt eine Sicherheit.
Die gibt so, genau, deshalb ist das Lampenfieber auch nicht mehr so da oder gar nicht mehr da, weil es einfach eine Sicherheit gibt. Ich habe so viele Sachen auf der Bühne erlebt, wo wirklich die PA zusammen zusammengebrochen. Es ging alles gar nichts mehr. Ich habe alles überlebt. Ja, es ist ein Albtraum. Aber wenn man dann mit dem Publikum irgendwie noch kommunizieren kann, ist es auch vollkommen egal. Ich meine, solange mein Mikro noch funktioniert, man hört mich, hatte ich auch schon. Ich kann ja singen, dann singe ich a cappella, da mache ich mit den Leuten irgendwelche Liedchen und sowas. Und in der Zeit funktioniert die Tontechnik auch wieder.
Und weißt du was, am Ende erinnern die sich vielleicht an diesen Abend mit den Dingen, die dann schiefgegangen sind, noch sehr viel länger, als wenn alles perfekt und rund gelaufen ist. Wir setzen uns jetzt mal kurz in eine Zeitkapsel und fliegen ein paar Jahre zurück. Als ich Anfang 20 war, habe ich eine Ausbildung zur Hotelkauffrau in Köln gemacht und mein Gast hatte seinen ersten Welthit. You're my heart, you're my soul. Und dieser Song läuft ja immer noch, spült wahrscheinlich immer noch Tantiemen rein. Und wenn du die Augen schließt und daran hörst, hörst du den Song, wenn er bei dir im Radio läuft, oder drückst du sofort auf aus?
Nö, wenn er im Radio läuft, höre ich den auch.
Singst du mit, wie bei Carpool Karaoke?
Nein, das nicht. Ich warte immer auf den Kommentar.
Welchen Kommentar?
Vom Kommentar von der Moderatorin oder vom Moderator. Wenn irgendwie das war oder der war ein Wunschsong von sowieso, ich weiß nicht. Ich beobachte gerne, wenn ich immer Hart Jemals auf der Bühne singe, dann beobachte ich, das geht ja bei mir schon, bitte richtig verstehen, ist ein bisschen automatisiert, wenn man den Song schon 8000 oder 9000 Mal auf der Bühne gesungen hat, aber ich beobachte gerne die Menschen. Weil in jedem Gesicht, in jedem Kopf geht irgendeine Geschichte ab. Und das ist für mich wie Kino. Kann man sich nicht vorstellen, ist wie Kino.
Und für dich war es der Song, der dein Leben verändert hat.
Oh ja.
Also das ist der die Schallmauer ja durchbrochen hat und das erste Mal erkannt werden, das erste Mal richtig Geld wahrscheinlich verdienen. Kommst du aus einem Elternhaus, wo Geld ein Thema war, eben weil es nicht da war oder weil viel da war?
Nö, es war immer gleichmäßig da. Mein Vater war Beamter.
Das ist schon mal beruhigend.
Das war eine ganz bürgerliche Familie. Habt ihr
über Geld gesprochen zu Hause?
Nee, nicht so. Das war eigentlich nie so großes Thema. Natürlich hat man darüber gesprochen, wenn es Anschaffungen gab. Aber Geld hatte nie eine Wichtigkeit bei meinen Eltern.
Weil die Sicherheit da war durch das Beamtentum.
Ich vermute,
so wie du
sagst,
ja klar. Ja. Aber wenn dann plötzlich so viel Geld dann kommt, also wenn man national, international erfolgreich ist, wen fragt man da? Bespricht man sowas mit der Familie oder hattest du sofort ein professionelles Management, die das übernommen haben? Oder machst du es selbst?
Ich habe damals, habe ich das wirklich meinem Vater überlassen, der hat eben auch mit Geld umgehen konnte und das hat er schon richtig gemacht, weil irgendwann waren es natürlich Dimensionen, die kamen und da habe ich das einfach auch einem Vermögensberater, einem seriösen Vermögensberater übertragen.
Das ist nochmal wichtig, ja klar, und man selber kann ja auch, also ich weiß noch bei uns, mein Vater war ja Handlungsreiter. Reisender und dann gab es mal Geld, dann war das Auftragsbuch wieder leer und ich wusste gar nicht, wie das geht, weil das zu Hause eben überhaupt gar kein Thema war. Also das, glaube ich, ist schon wichtig, dass man da gut aufgehoben ist. Dieses über Nacht berühmt sein, wie hat das da dich verändert? Ist es Genuss gewesen oder auch hat es dich auch verängstigt?
Es war nicht dieser hundertprozentige Genuss. Ist doch Folgendes, wenn man erkannt wird und positiv erkannt wird und die Menschen geben Komplimente, jeder fühlt sich geschmeichelt. Natürlich ist das Genuss. Aber es gab ja auch die andere Seite der Medaille, die Leute, die halt eben Modern Talking total beschissen fanden und sagen, so einen Scheiß kann ich mir nicht anhören. Und das gehört aber auch dazu. Und ich glaube, diesen hundertprozentigen Genuss, wie man sich das vielleicht von außen vorstellt, den gibt es gar nicht.
Ja, weil man selber, du bist ja auch nicht drauf, du hast den Wunsch zwar berühmt zu werden, aber du hast ja auch gar keine Erfahrung damit. Es kann dich ja auch eigentlich, wenn es dann tatsächlich passiert, niemand drauf vorbereiten, oder?
Nee. Nein, das geht nicht. Egal, ob es nur eine kleinere Karriere geworden wäre oder noch eine größere, was ja auch schon fast gar nicht mehr geht. Man ist darauf nicht vorbereitet. Man ist ja auch auf einen Lottogewinn nicht vorbereitet.
Ja, das
Verstehst
stimmt.
Verstehst du? Man spielt Lotto, also ich nicht, aber viele spielen Lotto und man wünscht sich das und dann hat er die 6 oder diejenige hat die 6 richtigen. Da bist du ja nicht drauf vorbereitet.
Ja, das stimmt. Und dann bist du plötzlich auf einmal jemand, der gar nicht mehr weiß, wo war nochmal meine Bodenhaftung, dass man dann auch mal durchdreht und sich was anschafft, was man sich immer gewünscht hat. Ich glaube, das gehört natürlich auch dazu. Du bist ja jemand, der studiert hat und parallel dazu immer schon Musik gemacht hat. Dieses immer schon begleitet dich ja. Immer jemand, der schon Musik gemacht hat. Womit hat es denn angefangen? Warst du so klassisch im Schulunterricht oder haben deine Eltern dich in die Musikschule geschickt?
Nee, das kam ganz natürlich. Ich weiß, als 3-4-Jähriger habe ich schon immer Musik, so Hits aus dem Radio nachgesungen. Und immer, wenn die Verwandtschaft kam, wurde die damit gequält. Und keiner durfte bei uns zu Hause aus dem Haus gehen, bis ich meinen neuen Song präsentiert hatte.
Bis du deine Bühne hattest.
Ja, ja. Das habe ich dann so aufgebaut. Die mussten sich dann alle so in einem Halbkreis hinsetzen. Und ich habe mich in die Mitte gestellt und habe den neuen Song performt. Und ich weiß auch noch, das fällt mir gerade ein, dass ich immer meine Mutter fragte, wann irgendwie, keine Ahnung, die nächste Tante oder der nächste Onkel oder was weiß ich kommt. Und dafür habe ich dann immer einen neuen Song performt.
Das ist doch super. Und die sind auch noch gekommen. Das spricht ja auch für die Qualität deiner Songs. Es hätte ja auch sein können, dass deine Eltern überhaupt gar keinen Besuch mehr haben. 10 Minuten Besuch, 3 Stunden Konzert von Thomas.
Ja, so.
Aber das heißt, die Beats, das Rhythmusgefühl, hast du das eher von der Mama oder auch vom Beamtenpapa?
Ich glaube, ich habe es von beiden. Und zwar weiß ich von den Erzählungen von meiner Verwandtschaft, die ich nie kennenlernte, dass der Vater, also mein Opa mütterlicherseits, das muss so in seinem Ort und Umgebung so ein Entertainer gewesen sein. Mhm. Der hat sich auf die, also damals kennen wir noch so Kirmes und sowas und wenn dann irgendwelche Weinfeste bei uns in der Gegend waren, der muss sich halt eben dann auf den Tisch gestellt haben und Leute unterhalten haben und gesungen haben und das ganze Festzelt hat mitgeschunkelt. Und der Onkel meines Vaters, der war jetzt nicht so entertaining unterwegs, aber der hat auf jeden Fall die erste Stimme im Kirchenchor. Ja. Vielleicht ist das bei mir zusammengerutscht.
Und diese Leidenschaft, wenn diese schon so früh dich getriggert hat, wann haben wir denn als Fans eigentlich vergessen, dass Musik auch harte Arbeit ist? Das sehen wir ja gar nicht, wenn wir uns ein Konzertticket kaufen, oder? Wir genießen den Abend, wir haben alle unseren eigenen so Zeitschiene, wann wir was, wo, bei welchem der Hits dann auch gemacht haben oder mit wem wir da zusammen waren oder was wir für schöne oder traurige Erlebnisse hatten. Aber was sieht der Fan nicht?
Naja, der Fan sieht 10% von dem, was wir als Künstler, ich als Künstler arbeite. Das ist ja Vorbereitung. Also bei mir ist es so, dass ich alle 2 Jahre ein neues Programm mir zusammenstelle. Dann kommen die Arrangement-Ideen, wie ich es zusammenstelle von mir. Dann muss ich mir im Grunde meine Dramaturgie ausdenken. Ich muss mir ausdenken, welche Videos ich dahinter mache. Das muss eingeprobt werden. Das muss mit Management, müssen die Termine abgesprochen werden.
Es muss auch ein bisschen zeitlos sein, weil du planst es ja 2 Jahre. Da muss es ja praktisch eine Grundstimmung, eine Farbstimmung muss ja auch in 2-3 Jahren noch funktionieren. Also man muss auch ein bisschen visionär sein.
Ja, man muss, also das ist so, dass ich natürlich komplett mir angucke, was ist jetzt an Sounds in. Was wollen die Menschen hören? Und bei mir ist es noch so, was wollen sie auch weltweit hören? Es macht keinen Sinn, dass vielleicht hier in Europa irgendwie ein gewisser Sound, keine Ahnung, ist irgendwie die Gitarre und irgendwie ganz groß, aber in Asien, da haben die momentan ihre tollen Synthesizer-Sound oder sowas. Das also da muss man einfach recherchieren und muss man dran arbeiten. Für mich ist es keine Arbeit, für mich ist es Genuss, das sage ich, aber das, was nachher am Ende auf der Bühne zu sehen ist, das ist eine Vorbereitungszeit von mehr oder weniger ein Dreivierteljahr.
Kennen wir alle diesen Satz, ich kann nicht singen, oh, das ist mir unangenehm, vor Menschen zu singen. Oh Gott, ich musste mal in der Schule vorsingen, das war so peinlich. Nur jemand, der diesen Satz nie gesagt hat, war Thomas Anders, unser Gast heute im Sonntagstalk von SR1 und HR3. Das Kind, was glaube ich schon in der Badewanne gesungen und jede Verwandtschaft besungen hat. Also Musik ist schon immer deine Sprache gewesen und es ist ja eine Sprache, es ist eine weltweite Sprache.
International. Die internationalste Sprache überhaupt.
Das heißt, unsere Herzen ticken doch gleich. Man könnte doch Kriege beenden. Man könnte Hungersnot wahrscheinlich nicht lindern, aber auf jeden Fall doch eine Stimme erheben, die dann doch so viele Herzen erreichen könnte.
Naja, die Herzen erreichen wir, aber die Egomanie verschiedener Menschen ist damit nicht zu besänftigen. Und da sind wir an einem anderen Thema, ne?
Ja, das ist ein bisschen schade. Da stößt auch dann Kreativität an die Grenzen oder ist das wichtig, sich auch international zu vernetzen? Machst du, wenn du auf Tour gehst, national und international, dann mit jeweilig internationalen Teams zusammen die Projekte oder ist das ein deutsches Team, was ausschwärmt?
Das ist ein deutsches Team. Also wir reisen immer mit 10, 11 Leuten. Mhm. Dann haben wir natürlich im Ausland die Techniker-Crew, aber der harte Kern, der kommt, der fliegt aus Deutschland mit.
Und das Thema Disziplin, spielt das eine Rolle? Nochmal eine andere, wenn man auch international arbeitet oder ist das immer ein Thema für dich?
Das ist immer. Also wer nicht diszipliniert ist, der wird es in der Branche nicht schaffen. Das geht nicht.
Also Talent zählt dann ein bisschen, aber um 100% zu erreichen, brauchst du auch Disziplin.
Man braucht so ein Quäntchen Glück, das brauchst du auch dazu. Aber Disziplin, sich wirklich sagen, okay, ich meine, ich plaudere jetzt keine Geheimnisse aus, aber es gibt einfach auch Tage, wo ich denke, oh, ich fühle mich jetzt eigentlich überhaupt nicht. Und gleich rausgehen und keine Ahnung, 6000 Leute oder sowas. Und eigentlich bin ich todesmüde. Im Grunde habe ich Kopfschmerzen oder habe wieder Rücken oder irgendetwas. Das zählt nicht.
Ja. Das zählt für die nicht, die die Karte gekauft haben. Und du sagst natürlich auch, es zählt nicht zu schwächeln dann oder zu sagen, Absolut. Das steht im Vordergrund. Das heißt, du bist auch mit Fieber und mit Grippe und mit privaten Sorgen, stehst du auf der Bühne und lieferst ab.
Einmal hatte ich eine Tour, die lief über 10 Tage. Ich war vom ersten Tag bis zum letzten komplett vergrippt.
Mhm. Aber das hört man doch über die Stimme. Was machst du dann?
Ja, sagen wir so, und versucht das schon mit ein paar Tricks dahin zu kommen.
Den Trick.
Da macht man eben die Chöre mal ein bisschen lauter oder sowas, damit das so ein bisschen untergeht. Oder was auch gerne genommen ist, die hohen Töne. Ich meine, wenn ich gar keine Stimme rauskriege, dann kann ich nicht singen. Mhm. Aber nun vergrippt, das war jetzt in dem Fall auch nicht, dass ich nicht mehr singen konnte, sondern ich hatte einfach Fieber. Und ich lag bis 2 Stunden vor der Show, lag ich mit Schüttelfrost im Bett und habe mich dann in die Dusche gerobbt und warm angezogen in die Halle und kam ins Hotel zurück. Und gut, da war es dann so, soweit es ging, schlafen und dann am nächsten Tag weiterfliegen. Und das war nicht schön.
Und warum kann man da nicht sagen, stopp? Also es klingt natürlich wie eine Heldenstory und gleichzeitig denkt man auch, ja klar, the show must go on, die Tickets sind verkauft, wir sind nur an diesem einen Tag in der Stadt.
Ja, aber man muss sich doch überlegen, was dahinter hängt. Mhm. Das ist am Ende doch eine riesige, ja, eine Geldmaschinerie. Hm. Die Halle muss gebucht werden, unsere Flüge sind gebucht, die Konzertgängerinnen und Gänger, die haben ihre Tickets gekauft, die sind angereist, die sind und. Das ist ein wahnsinniger Rattenschwanz. Jetzt habe ich wahnsinnig Respekt vor den Konzertbesuchern. Wenn ich sehe, wie die Menschen, ich meine, ich weiß ja auch, was ein Ticket kostet. Und wenn die dann in die Halle kommen und wenn ich dann, für mich als Künstler, gut, ich gehe Backstage, setze mich halt eben in mein Auto, mein Fahrer sitzt neben mir und wir fahren im Grunde ins Hotel. Aber ich sehe dann zu Tausenden die Menschen aus der Halle strömen. Die gehen manchmal 2 Kilometer entfernt ins Parkhaus. Dann regnet es, dann fahren die nach Hause und da habe ich den größten Respekt, dass die Menschen das machen.
Also kann man nicht absagen aus Respekt auch vor den Fans?
Definitiv.
Nochmal am Anfang, weil ich ja gesagt habe, viele von uns haben ja so eine Scham zu singen. Davon warst du ja immer frei. Also wie du schon als Kind, als Jugendlicher, das erste Album hast du ja schon rausgehauen vor deinem Schulabschluss. Diese Scham, einfach mal die Stimmbänder schwingen zu lassen. Warum können die viele nicht ablegen?
Das ist ganz einfach erklärt. Weil wir unsere Stimme nicht so kennen, wie wir sie hören, wenn wir uns hören. Mhm. Also ganz einfach.
Du hörst dich jetzt anders, als ich dich höre.
Ja. Du sprichst ja raus und die Stimme wird von deinen Ohrmuscheln, die Stimmwellen werden eingefangen. Mhm. Wenn du dich ja selbst hörst, ist aber der Einfallswinkel ein ganz anderer in den Ohrmuscheln. Deshalb finden ihre Stimme komisch, auch wenn sie sprechen.
Die meisten ja schon bei einer Sprachnachricht oder früher, wenn die auf ein AB gesprochen haben, sagen die immer, oh Gott, ich kling so schlimm. Ja. Aber das wäre ja eigentlich schön, wenn sich mehr davon frei.
Ja, weil ich es nicht anders kenne.
Aber es wäre eigentlich schön, wenn sich mehr davon frei machen können und dieses Geschenk, was du jetzt beruflich auch ausleben kannst, sich selbst auch, denn angeblich soll ja Singen glücklich machen.
Also das kann ich unterschreiben. Ich bin ziemlich happy.
Der Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer von SR1 und HR3.
Kann man sich meinen heutigen Gast eigentlich in einer schmutzigen Latzhose bei der Gartenarbeit mit einer ausgeblichenen Jogginghose auf der Couch vorstellen? Ich irgendwie schwer. Thomas Anders ist irgendwie immer ästhetisch, top gestylt und elegant. Gibt's das bei dir, Thomas? Schlabberlook?
Es gibt schon einen Schlabberlook, aber der ist dann auch ein bisschen elegant. Also wenn die Hose wenn es zu beulig wird, dann wird sie auch entsorgt, dann ist das Ganze auch weg. Ich laufe zu Hause wirklich immer Winter wie Sommer in T-Shirts. Ich liebe T-Shirts und dann habe ich einfach, wenn ich zu Hause bin, entweder hat man dann irgendwie ein Kaschmir oder einfach so ein, ja, wie heißt es, Baumwolle oder sowas. Mhm. Was gibt ja dazu einige Firmen, die das anbieten. Und das mache ich schon. Aber wenn du eben sagst, ich bin jetzt nicht so der Gartenarbeit-Typ, aber ich hatte zum Beispiel jetzt vor drei Wochen, da wurde bei uns vom Terrassentisch...
Sag jetzt nicht, dass du auch Dreck unter den Fingernägeln hattest von Gartenarbeit. Hast du dir ein Hochbeet angelegt oder was?
Du meinst wegen Rücken. Nein, ich habe aber wirklich an dem Sonntagnachmittag habe ich unseren Terrassentisch, der zum Teil aus Holz ist, den habe ich dann wieder eingewachst für die Sommersaison, damit er eben, wenn es regnet und sowas, nicht direkt als ins Holz sieht. Das macht mir Freude.
Aber war das schon immer so, diese Lust und dieser Spaß eben auch an Fashion, an Mode, an gutem Aussehen?
Ich glaube, es hängt einfach mit einer gewissen Ästhetik zusammen. Mhm. Also jetzt ein...
Dann siehst du ja schlimme Dinge auf deutschen Straßen. Seit der Pandemie habe ich das Gefühl, viele der Jungs, sorry Boys, aber tragen nur noch ausgebeulte Jogginghosen und schlimme Adiletten.
Das stimmt. Das ist nicht so schön. Da hat sich einiges geändert in der Mode. Aber sagen wir so, wenn ich nun meinen Tisch einwachse, ja, dann finde ich das toll. Ich bin jetzt niemand, im Gegensatz zu meiner Frau, ich bin niemand, der jetzt voll in so das Erdreich reingeht und dann die Blumen reindrückt und sowas. Nee, da gucke ich lieber beim Wachsen zu.
Hast du deinen Wandschrank nach Farbverlauf geordnet?
Nee.
Hast du deine Gewürze, da sind ja auch manchmal so Farben drauf, wenn du in der Küche bist, weil du sagst, da bist du auch so gerne so ein bisschen ordentlich. Nee. Hast du da eine Ordnung? Die Messer nach Größe? Wie sieht es in deiner Küche aus?
Ziemlich ordentlich, aber weil die ganz offen ist. Also das man kann da jetzt nicht irgendwie...
Ja, ist schlimm, wenn die offene Küche chaotisch ist, das mag ich
auch nicht. Das ist ja, aber nein, die Gewürze sind ganz klar danach geordnet, die ich am meisten brauche, stehen zuerst.
Also nicht alphabetisch, sondern das, was du immer brauchst.
Ja, das wäre schon pedantisch, das wäre ja schon nerdig, wäre das ja schon. Da bin ich meilenweit von entfernt. Aber ich finde, das, was man viel braucht, also Öl, Essig und das steht dann eben, da greift man immer nach und
ja, das ist ja so ein bisschen wie in der Mode. Man hat ja auch so ein paar Sachen, die man immer wieder liebt und die immer wieder zum Einsatz kommen. Und das stimmt, beim Kochen ist es ja eigentlich auch so. Man hat immer so ganz besondere Dinge. Aber warum, was ist deine Leidenschaft am Kochen? Was ist das?
Ich finde, Kochen ist meditativ.
Mhm. Und kreativ auch, ne? Wie die
das
Musik.
Ist es auf jeden Fall. Und das Schöne beim Kochen für mich ist ja, man hat ja relativ schnell ein Resultat.
Ja.
Das ist ja, wenn ich singe, nicht so. Ich gehe ins Studio und höre meistens den Song 4-5 Wochen später. Mhm. Höre ich erst, weil das muss ja nun fertig produziert werden, es muss gemischt werden und ich habe auch Songs, die habe ich schon eingesungen, die liegen schon seit einem Jahr da. Ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen, aber so. Beim Kochen hast du die Möglichkeit, relativ schnell etwas Leckeres zu machen. Und wenn es nicht schmeckt, dann fange ich an zu überlegen und analysieren, was habe ich falsch gemacht und dann kann man von vorn anfangen.
Und das kannst du beim Song nicht, wenn die Lines geschrieben sind und wenn du alles einmal eingesungen hast, dann ist das auch nicht statisch. Das könntest du doch auch korrigieren. Ja, oder sagst du, wenn der kreative Prozess abgeschlossen ist, dann muss man irgendwann auch mal Stopp setzen, weil weiterschreiben könnte man wahrscheinlich immer.
Also ich persönlich habe es selten erlebt, dass ein Song, der so durch die erste Kreativschleuse gegangen ist, wenn der dann nicht richtig passte, dass man sagt, okay, ich nehme ein anderes Instrument oder versuch's mal dahin zu arrangieren, dann wird es verkopft.
Ja.
Und dann wird's auch nicht mehr gut. Das ist meine Einstellung. Beim Essen ist das was anderes. Wenn ich weiß, ich habe hier zu viel Paprika reingetan, dann weiß ich beim nächsten Mal mache ich weniger. Okay.
Ja. Und bist du beim Kochen offener für Kritik als bei deiner Musik, die du ja nun schon ein Leben lang so intensiv auch lebst? Oder bist du da, muss man da als Musiker auch offen sein? Weil wenn ich mit meinem Mann koche, sagen wir schon, okay, das schmeckt jetzt nicht, Schatz.
Ja, das ist schon richtig. Da bin ich empfindlicher bei der Musik. Also empfindlich, weil es sich auch nicht... Nee, anders gesagt.
Weil die Wirkung vielleicht größer ist.
Wenn ich koche, habe ich ein Rezept. Hm. Und wenn es dann nicht richtig schmeckt, ist es vielleicht das Rezept, was mir nicht schmeckt. Ja. Oder ich habe was falsch gemacht. Aber wenn ich Musik mache oder wenn ich Musik schreibe oder Musik singe, interpretiere, dann gebe ich ganz viel Persönliches damit. Hm. Und wenn es dann nicht gefällt, dann tut das der Seele schon ein bisschen weh.
Ja, dann bist du auch persönlich wahrscheinlich verletzt. Oder es liegt vielleicht auch daran, das denke ich jetzt gerade so, wenn man so viel Erfolg auch geschrieben und produziert hat, dass die Messlatte auch so hoch ist. Weißt du, beim Kochen denkt man jetzt, ich habe einen schönen Abend mit Thomas Anders, ja, mal gucken, da erwarte ich vielleicht auch nicht so viel und werde dann überrascht. Aber bei den anderen ist die Erwartungshaltung auch vielleicht eine viel größere und dein Druck höher.
Ja, bei mir ist immer der Druck, wenn ich mit dem neuen Album komme. Das wird immer verglichen mit Modern Talking und mit den Verkäufen. Und ich muss aber lernen, mich davon frei zu machen. Und einfach zu sagen, okay, am Ende muss es vielen Menschen gefallen und dann ist es auch gut. Und wenn es dann eben nur nicht Gold wird, dann kann es trotzdem gut sein. Also man darf nicht immer nur die Messlatte auf den 1 in den Charts sehen oder als goldene Schallplatte, obwohl ich weiß überhaupt nicht, was gibt heute eigentlich noch Gold? Gibt es einen goldenen Streaming oder gibt's
weiß es nicht. Den goldenen Stream, genau. So. Bitteschön. Ja, aber das kann ich mir vorstellen, dass das ein hartes Learning war. An die eigene Qualität zu glauben, wenn die Absatzzahlen nicht in Millionenhöhe dann gleich schießen, weißt du?
Ja, ich sag dir, das habe ich alles mitgemacht. Ich weiß noch, als ich das erste Soloalbum rausgebracht habe. Das ging gar nicht in die Charts, aber war trotzdem irgendwie, ich glaube, 60.000 oder 70.000 Alben verkauft. Wäre heute Gold. Okay, ist schon ein paar Tage her. aber man muss damit umgehen können und es auch lernen, damit umzugehen. Und da auch zu sagen, also, sag mal so die erste, wenn man merkt, ein Album floppt dir unter der Hand weg, also so die ersten 4-6 Wochen tun weh. Und dann
lernst du es auch lieben trotzdem, behältst du es im Herzen, weil du hast ja gerade gesagt, du gibst ja auch was Persönliches von dir preis. Das ist ja nicht weniger persönlich, nicht weniger leidenschaftlich, nicht weniger emotional.
Ich habe Anfang der 90er, das war mein teuerstes Soloalbum ever, hat irgendwie 600.000 D-Mark gekostet und das hat gar nichts verkauft. Großartig. Und ich liebe es heute noch. Es ist eines meiner schönsten Alben.
Wahrscheinlich auch weil dich dein Bankbeamt dran erinnert, der kauft die immer.
Nein, ich weiß. Aber dieses Album, ich habe am meisten gelernt durch dieses Album. Wie ich mit meiner Stimme umzugehen habe. Ich habe das komplett in Amerika aufgenommen und hatte einen wunderbaren Coach. Und das war ein wunderbares Team. Und ich habe mit der Stimme, ich habe plötzlich gemerkt, wow, da die Stimmbänder, die können ja noch mehr als Sherry Sherry Lady.
Gott sei Dank. Aber Thomas, läuft denn auch Musik in deiner Küche, wenn du kochst, oder lenkt dich das dann nur ab vom Rezeptlesen?
Ich bin, ach, jetzt gebe ich schon wieder was preis. Ich bin so jemand, wenn ich koche, dann, da gibt es wirklich ganz tolle Alben. Ich höre so gerne so Restaurantmusik. Mhm. Ist das jetzt scheiße, wenn ich das
sage?
Nein,
was ist denn Restaurantmusik? Wie würde ich das so loungiger Sound?
Loungig ist das oder zum Teil auch Hits. Ja. Große Hits, die aber im Lounge-Charakter nachgespielt und nachgesungen sind.
Ja, das ist doch wunderschön. Das klingt entspannt.
Deshalb liebe ich es beim Kochen.
Also viele von uns kochen ja unter Stress. Du hast deinen Alltag, du hast einen langen Tag in der Redaktion gehabt. Die Kinder kommen irgendwo her und müssen schon wieder irgendwo hin. Und dazwischen musst du noch einkaufen und dir überlegen, was koche ich. Aber das mit dieser Lounge-Musik, das klingt auf jeden Fall entspannt. Bist du so ein Einkäufer für den Abend dann und stellst dir alles zusammen? Was brauchst du? Oder bist du jemand, der das vorbereitet?
Ich stelle es für den Abend zusammen.
Ja, ne?
Das macht meine Frau bekloppt.
Ja.
Weil die sagt, ich kenne niemanden, der so auf den Supermarkt geht. Und ich fahre mit einem Rezept in den Supermarkt und dann sehe ich plötzlich so, ach, was ganz Tolles. Denke auch, nee, heute Abend machst du doch was anderes.
Sie deckt schon ein für Fisch und hat die Fischmesser da. Und
so ungefähr. So kann man sich jetzt fast vorstellen. Aber dann komme ich mal wieder. Nur ich bin wirklich jemand, wenn ich zu Hause bin, ich bin einmal im Tag im Supermarkt.
Also die kenne ich da schon. Die wissen, der anders hat wieder Gäste oder hat ein tolles neues Rezept. Darf man mit dir reden, während du kochst? Darf man dich ansprechen oder willst du dann lieber bei dir sein?
Also man muss sich so vorstellen, bei uns zu Hause, wir haben eine ganz offene Küche, sagte ich schon, einen ganz, ganz großen Küchenblock und da steht eine ganz lange Tafel dran. Also ich kann während des Kochens auch mit meinen Gästen sprechen. Ich bin also nicht in einem abgeschotteten Raum. Nein, wir können alle miteinander reden.
Ja, aber wir haben das auch, mich nervt das, aber wenn ich dann koche und dann kommen alle rein, stehen da schon so rum mit ihrem Wasser, ihrer Cola Zero oder ihrem Wein. Und dann denkt man manchmal, okay, ich muss mich ja hier auch ein bisschen konzentrieren. Ich freue mich, euch zu sehen, aber das ist auch der Nachteil, wenn das so offen ist.
Ich komme genau auf diese Geschichte. Also ich sage immer zu meiner Frau, tu mir einen Gefallen und unterhalte die Gäste, weil wenn sie dann zu mir kommen, du kennst da bestimmt den Spruch, ich mache das aber immer so.
Ja, aber heute bist du mein Gast und ich mache es
genau.
So.
Genau, mach es so, wie du es machen willst, heute wird es so gemacht. Oder man ist gerade am Vorbereiten und am Tun und die Soße am Anrühren, kommt der Gast mit einem Glas Champagner. Du, ich musste da mal eine Geschichte erzählen. Du glaubst nicht, was mir passiert ist.
Oder der Gast kommt eine Dreiviertelstunde zu früh. Auch okay, aber auch manchmal anstrengend.
Ja, und ich sage dir, mir ist es wirklich passiert. Wir hatten Gäste eingeladen und es war alles auf den Punkt. Es gab Lamm. Und bei mir, das Lamm wird angebraten und das Lamm muss dann im Grunde so bei 100, 110 Grad, so für 20, 25 Minuten in den Backofen, dass es im Grunde durchzieht. Danach timest du natürlich auch deine Nudeln. Du sagst, okay, ich mache frische Nudeln. Also das Lamm ist jetzt so in 5 Minuten fertig. Nudelwasser kocht, also Nudeln rein, alles tippitoppi. Nudeln sind fertig, Nudeln sind abgegossen, ich Lamm rausgeholt. Hatte vergessen, den Backofen anzumachen.
Och du Scheiße.
Ja. Oh. Ja.
Und hattest keine Nudeln mehr?
Also nicht nein, welche ich habe dann. Nein. Ich bin dann hingegangen und habe dann über die Nudeln richtig schön Olivenöl gemacht. Und habe dann das Lamm auf 140 Grad gemacht. Dann brauchst du keine 20, 25 Minuten, dann brauchst du nur eine Viertelstunde. Und habe dann gesagt, ich habe ein besonderes Rezept. Heute gibt es gebratene Nudeln mit Lamm.
Ja, man muss flexibel sein. So als wenn die PA ausfällt auf dem Konzert und du musst nur mit dem Mikro noch irgendwie weiter die Situation retten. Aber das heißt es doch eben im kreativen Prozess letztendlich immer flexibel sein. Also darum geht's ja. Und dann gibt's ja noch diese Rezepte, die wir immer aus der Schublade holen können, die so Soul-Rezepte sind, die uns vielleicht an unser Elternhaus, an die Oma erinnern. Hast du so eins, was du kochst und dann bist du auf den Spuren deiner Familie?
Ja, also ich habe so einen Ordner, wo ich Rezepte drin sammle und von der Mutter habe. Das darf man sich eigentlich gar nicht mehr angucken. Da sind so viele Soßenflecken und irgendwie Ölspritzer und sowas drauf. Aber das wird immer rausgeholt, wenn es so ein Sure-Shot werden soll. Die meisten Rezepte kann ich auch auswendig.
Aber man holt es dann einfach raus, weil man sich so freut an diesen ganzen Kochspuren dann tatsächlich.
Genau.
Trägst du eigentlich eine Schürze beim Kochen oder bist du so einer, der sagt, okay, ich habe ein tolles Outfit an, aber ich klecker nie?
Wenn ich schwarze Sachen habe, dann habe ich keine Schürze an.
Alles braucht Vorbereitung. Letztendlich braucht man auch für kreative Prozesse natürlich Disziplin und auch Ordnung und Anordnung. Und so ist das ja auch ein bisschen beim Kochen. Und wie ist das beim Wein? Du bist ja auch ein Weinfan, oder?
Ja. Was muss ich da anordnen?
Muss man da die Flaschen
das Glas aufmachen? Ja.
Ja, genau. Das war's ja eigentlich schon, ne?
Ja.
Stimmt, das ist das Unkreativste eigentlich von allen. Aber bist du jemand, der dann genau weiß, aus welcher Lage kommt das und von wem und aus welchem Jahrgang? Bist du jemand, der das alles kennt?
Nee.
Oder fakest du auch so ein bisschen, wenn der Sommelier vor dir steht?
Nee, beim Sommelier bin ich ganz ehrfürchtig. Da höre ich wahnsinnig gerne zu. Das Problem ist nur, ich vergesse das immer, was der mir dann sagt.
Du musst immer neu angelernt werden.
Deshalb muss ich immer wieder neue Wein trinken. Aber sagen wir so, ich bin überhaupt niemand, der jetzt rumschwadroniert. Werbel, der muss schmecken und der Rest ist mir egal. Kunst muss mir gefallen. Und da muss ich nicht wissen, wie viele Stunden der da rumgepinselt hat, der Künstler. Aha. Es muss einfach schön sein. Und ich kenne mich ein bisschen aus mit Wein, das darf ich schon so sagen. Aber ich habe also mein Wein, den ich habe, das ist so ein Daily-Wein. Das ist ein ganz unkomplizierter, frischer Wein. Ich liebe frische Weine.
Mhm. Du bist ein Winzer.
Nein,
ich bin kein... doch, so, du hast ja einen eigenen Wein. Aber was bist
du dann? Ich habe einen eigenen Wein.
Was ist man dann? Ja. Du bist ja nicht nur der Mann, der seinen eigenen Wein trinkt. Du bist nicht der Winzer, der im Weinhang steht sozusagen. Du gibst dem Wein deinen Namen oder
ich gebe
wie
dem
ist
Wein
die Kooperation?
Ich gebe dem Wein den Namen und wir besprechen mit dem richtigen Winzer, genau wie er zu schmecken hat. Das ist genau meine Geschmacksrichtung, okay. die es geht.
Also, und kannst du die vorgeben oder hängt das nicht vom Boden, von der Witterung, vom, ob da jetzt Schiefer ist oder lehmiger Boden, davon hängt das doch auch ein bisschen ab?
Das hängt ja von der Traube ab und das ist vollkommen richtig. Aber
stimmt, die Traube ist ja auch noch wichtig.
Also mein Wein ist hauptsächlich ein Grauburgunder.
Aha.
Aber
das ist ja immer so ganz frisch, ne? Grauburgunder, aber auch ein bisschen kräftig.
Ja, jein.
So eine kräftige Beinote.
Ja, es ist so ein, man darf immer so kleine Beimischungen machen. Das ist gesetzlich erlaubt. Also das ist auch nichts Schlimmes. Im Grunde, es gibt ja vielleicht einige, die jetzt zuhören, es gibt ja Cuvées und Cuvées haben über 15% Beimischungen. Mhm. Dann muss man ihn als Cuvée deklarieren.
Okay, und was verstehst du jetzt unter einer Beimischung?
Beimischung ist folgendes, weil ich liebe den Geschmack des Grauburgunders. Mhm. Manchmal ist er mir aber zu kräftig. Mhm. Und dann geben wir immer so einen Spritzer Riesling dazu. Mhm. Und dieser Riesling bringt diese leichte Säure, das bringt, ich sage jetzt mal,
das Versprechen, es wird ein schöner Abend.
Ja, genau. Mein Wein hat keinen Trinkwiderstand und deshalb schmeckt er eben auch ist er mittlerweile der dritte Jahrgang, schmeckt er auch immer wieder in die gleiche Richtung.
Das ist so dein neues Baby, ja? Es ist jetzt so gerade im Kindergartenalter. Das heißt, da hast du ja auch so Learning-Erfahrung. Ich meine, du bist jetzt ja nicht so ein Dorfjunge, sondern du bist ja auch ein Stadtmensch, du bist international unterwegs und plötzlich kannst du das mitgestalten. Das finde ich ganz spannend.
Ich kann es mitgestalten und ich gehe mit sehr großer Ehrfurcht daran, weil ich habe, ich bin jetzt nicht nur zu den Winzern, habe gesagt, jetzt hätte ich gerne einen Wein. Nein, es war seine Idee und er hat gesagt, lasst uns zusammen einen Wein machen, weil ich merke deine Leidenschaft für Wein, musste aber dann oder habe gerne wahnsinnig viel gelernt und auch die Demut vor dem Wein bekommen, weil es ist so, ein Winzer oder ein Weingut, die haben nur einmal im Jahr die Chance, ein Produkt oder ein gutes Produkt zu machen. Und wenn wir gerade von diesem Frühjahr reden, es sind ja wirklich
die
Weingüter,
kalten Nächte.
Die haben ja 60-70% ihres kommenden Ertrages verloren, weil die ganzen Blüten erfroren sind.
Ja, genau. Aber das heißt dann ja auch für dich dann mitzittern, schafft mein Wein das, ist der Winzer gut aufgestellt. Da sind ja Leute nachts raus und haben, glaube ich, Feuer gemacht, damit die Blüten, also auch bei Obstbäumen war das ja so, dass die nicht erfrieren. Und es gibt nur diese Chance einmal, ja. Und da musst du wieder ein Jahr warten. Was lehrt dich denn dieses Handwerk des Winzers?
Ja, eine ganz große Demut. Eine ganz, ganz große Demut und auch Winzer sind hochkreative Menschen. Mhm. Weil um diese Weine, wir trinken. Mhm. Wir sagen, finden wir gut, finden wir dich gut. Ein seriöser Winzer macht sich seine Gedanken darüber. Und er sagt, wo möchte ich hin? Was ist mit den Trauben? Und das ist ja auch eine Zusammensetzung. Guck, sagen wir mal, wir hatten die Riesling-Traube. So, kennt man. Es gibt aber Rebstöcke, die sind 40, 50 Jahre alt. Hm. Da gehen die Wurzeln metertief runter.
Ich bin auch so ein alter Rebstock.
Aber auch sehr geerdet. Sehr geerdet.
Ja, das stimmt.
Und aber durch das Wasser, das aufgesaugt wird durch die Wurzeln, diese Trauben von diesem Rebstock, die schmecken anders als von dem Riesling, der erst 5 Jahre alt ist.
Ja.
Weil die Wurzeln sind nicht so tief. Und das muss ja vermischt werden. Und das ist alles kreativ. Das ist alles. Und der Winzer muss irgendwann eine Entscheidung treffen.
Mit Noten, mit Kompositionen, dann
genau.
Instrumenten, Akkorden,
Instrumente, genau.
Jonglierst. Aber im Grunde bist du ja immer umhüllt von kreativen Prozessen.
Aber
also dein Leben
lang.
Das ist das Schöne. Da bist du sehr beschenkt.
Ja. Selbst entscheiden zu können. Ich habe ja noch nie was anderes gemacht, außer kreativ sein. Mhm.
Und hast du mal gezweifelt, dass die Quelle versiegt, dass die Wurzeln das Wasser nicht mehr aufsaugen und in tolle Trauben schießen?
Es ist immer so, wenn ich ein neues Album eingesungen habe und das Album ist fertig, dann habe ich immer das Gefühl, geht nicht, besser geht nicht mehr, kann ich nicht mehr. Hm. Das war's. Das ist mein leer im
Limit,
Kopf.
Limit erreicht.
Mhm. Geht nicht. Aber nach 2 Monaten kommt schon wieder so ein Kreativschub und man denkt, da könnte ich auch noch was hinmachen in diese Richtung. Und so ist das halt eben, was Wein betrifft und Rezepte betrifft. Wenn ein neues Kochbuch rauskommt, dann denke ich, ja, das sind die geilsten Rezepte überhaupt. Besser geht nicht. Nein. Ein paar Jahre später habe ich wieder andere gesammelt und andere erarbeitet und es geht doch.
Man muss ja so einen Weltenbummler eigentlich mal fragen, gibt es einen Ort, den du wirklich ins Herz geschlossen hast, außer Koblenz natürlich. Gibt es ein Land, in dem du gerne bist?
Land Ibiza.
Ja, ne?
Ich reise hin seit 27 Jahren.
Bist du ein guter Kofferpacker für einen Kurztrip?
Was Ibiza betrifft, ja.
Ja?
Weil Ibiza, also Ibiza, das ist immer so, also ich packe ja für mich, meine Frau packt für sich, logisch. Ibiza packen bin ich in einer Viertelstunde fertig.
Es gibt Leute, die können das überhaupt nicht. Hast du einen guten Tipp für Gelegenheitsreiser, wie man konstruktiv packt? Wenn du auf Tour gehst, packst du auch selber oder hast du dann eine Stylistin, die dir alles einpackt?
Nein, ich packe alles selbst. Ich erkundige mich vorher, wie das Wetter ist und sowas. Also folgendes: auf dem Bett die Kombinationen hinlegen und versuchen, dass man immer switchen kann. Es gibt immer Basic. Und wenn ich zum Beispiel eine beigefarbene Hose habe, da passt ein weißes T-Shirt genauso zu wie ein schwarzes, genauso wie ein blaues. Hm. Und das kann ich kombinieren.
Nimmst du Arbeit mit, wenn du on Tour bist? Oder ist dann Toursein nur auf Toursein?
Ich arbeite immer. Ich habe immer mein iPad dabei, ich habe immer mein Handy dabei, ich habe immer meine Kreativität dabei. Ich arbeite immer, auch wenn wir unseren Urlaub, also Claudia und ich Urlaub auf Ibiza machen, das ist meistens so, dass wir morgens immer unsere Mails bearbeiten, mit dem Büro telefonieren. Und für mich ist es so, dass ich durch die Ruhe, die ich dort auch habe, wieder neue Kreativschübe bekomme.
Mhm. Jetzt spielst du ja noch diverse Shows, auch glaube ich in diesem Jahr zum Beispiel in Südafrika und Kasachstan. Das heißt, diese Orte inspirieren dich dann auch oder brauchst du die Ruhe Ibizas für diese Kreativität? Das kann auch woanders sein.
Ja, sagen wir so, also wenn ich jetzt diese Tour habe, also wie Südafrika und oder Kasachstan oder jetzt auch im August mit 8 Shows in Amerika, da ist nicht viel mit Kreativität, weil das ist auch mit viel Reisestress verbunden. Mhm. Und gerade, nehmen wir das Beispiel mit den USA, ich fange an in Chicago, fliege aber schon 2 Tage vorher hin, weil ich mich halbwegs an die Zeit gewöhnen muss.
Oh, Jetlag ist der Albtraum.
Das hat mir früher weniger ausgemacht, aber jetzt geht es nicht mehr. Und man muss sich vorstellen, wir haben 7 Stunden sind Chicago. Das würde bedeuten, wenn ich um 21 Uhr auf die Bühne gehe in Chicago, es ist 4 Uhr morgens in Deutschland. Und wenn man da nicht ein paar Tage vorher war, die Stimme mag das gar nicht, weil die Stimme schläft dann. Das ist der Körper. Dem Körper ist es egal, wo ich wie bin. Es ist mein Körper. Aber dann geht es am nächsten Tag, geht es dann direkt an die West Coast. Dann geht es dann nach San Jose und dann geht es für 2 Shows nach Los Angeles und dann geht es aber weiter nach Houston und Miami. Also da bleibt keine Zeit für Kreativität.
Ihr habt ja irgendwie zickzack gebucht. Es wäre eigentlich besser, wenn man dann erst da in Miami dann anfängt, oder?
Aber es geht nicht immer von den Venues.
Manchmal geht's einfach nicht. Was muss immer mit?
iPad ist immer dabei. Meine Vitamindrinks sind immer dabei. Und auf jeden Fall bequeme Schuhe.
Ja, das.
Weil Flughafenjogging ist echt doof. Mit unbequemen Schuhen.
Ja, das stimmt. Ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du alle deine Anschlussflüge kriegst, dass du nicht gehetzt bist und dass du, das nehme ich einfach mit aus unserem Leben, dass du das leben kannst, was du liebst. Und das finde ich ist ein sehr schönes Geschenk.
Oh ja, das Größte.
Mhm. Du bist schon sehr beschenkt vom Leben.
Ja, ja.
Also bei allen Zoff, von dem man wusste und so weiter, muss man jetzt nicht mehr auspacken, aber da sind sicherlich auch Narben geblieben, aber du hast auch ein großes Geschenk, was du immer wieder auspacken kannst.
ein Leben ohne Narben ist kein Leben. Also das muss man fairerweise so sagen.
Grüße
also,
gehen raus an Dieter an dieser Stelle.
Nein, es gibt auch andere Menschen, die Narben hinterlassen haben. Ja, aber ja. Das gehört dazu. Das ist, weil unser Leben, unsere Geburtsurkunde stand nicht drin, das Leben wird einfacher.
Ich wünsche dir, ja, das stimmt. Ich wünsche dir einfach einen berauschenden Sommer mit tollen Konzerten, mit tollen Shows, interessanten Begegnungen. Grüße gehen natürlich auch raus, ganz liebe Grüße an deine Frau. Und ich bedanke mich für deinen Besuch hier im SR1 und HR3 Sonntagstalk.
Danke.
Der Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer von SR1 und HR3.
Und wenn ihr euch jetzt fragt, hey, warum dissen sich eigentlich Thomas Anders und Dieter Bohlen, die waren doch mal so eng als musikalische Partner, dann empfehle ich euch zum Reinhören in der ARD Audiothek den Podcast Fuck You Very Much mit Markus Kafka und Jennifer Weiß als Moderatorin.